Test. Was macht ein Liter Cola am Tag mit unserem Körper? Viele der Stoffwechselvorgänge, die ich hier geschildert habe, hat man über die Jahrzehnte an Tiermodellen herausgefunden. Viele der schädlichen Zusammenhänge hohen Zuckerkonsums bei uns Menschen dagegen beruhen auf Beobachtungsstudien, bei denen stets Skepsis angebracht ist. Gut möglich, dass Menschen, die auf Cola etc. stehen, insgesamt nicht zu den allergrößten Fitnessfreaks unter der Sonne gehören, während gesundheitsbewusste Menschen meist auch gezuckerte Getränke meiden. Wie können wir da sicher sein, dass es wirklich der Zucker und nicht der generell ungesunde Lebensstil ist, der zur beschleunigten Alterung und einem vorzeitigen Tod führt? Wieder die alte Frage: Kausalität oder Korrelation. Hinzu kommt, Zucker trägt schlicht zu einem Kalorienüberschuss und damit zur Fettsucht bei. Und sie, die Fettsucht, könnte ebenfalls einen Teil der beobachteten Probleme verursachen. Coca-Cola und Softdrink-Unternehmen überhaupt lieben dieses Argument. Schließlich bedeutet es, dass nicht Sie Produkte herstellen, die eventuell ähnlich schädlich sind wie Zigaretten, sondern dass letztlich wir schuld sind. Wir können uns einfach nicht zurückhalten und wir bewegen uns zu wenig. Mit anderen Worten, wir sind unersättlich und faul. An dieser Stelle können letztlich nur Tests mit Menschen Klarheit schaffen, obwohl diese Art von Versuchen fast schon an Körperverletzung grenzen. Jedoch, nur mit ihrer Hilfe lässt sich bestimmen, ob die Stoffwechselmodelle zutreffen, ob Zucker, in Mengen, die auch im Alltag nicht vollkommen utopisch sind, die beobachteten Gesundheitsprobleme wirklich verursacht. Erst in den letzten Jahren sind einige dieser aufwendigen, teuren Experimente gemacht worden und im Großen und Ganzen bestätigen sie die Befürchtungen. Ich werde hier zwei Versuche herausgreifen, die ich als besonders relevant einstufe und die sich zugleich durch eine hohe Seriosität und Stichhaltigkeit auszeichnen. Im ersten Experiment unterteilten dänische Forscher knapp 50 übergewichtige Testpersonen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren per Zufall in vier Gruppen. Alle Teilnehmer sollten sich das nächste halbe Jahr wie gewohnt ernähren, mit nur einer kleinen Änderung. Gruppe 1 sollte jeden Tag einen Liter Cola trinken, Gruppe 2 stattdessen einen Liter fettarme Milch, 1,5% Fettanteil, Gruppe 3 einen Liter Diät-Cola, Gruppe 4 einen Liter Wasser. Natürlich ist der Vergleich mit Diät-Cola und Wasser nicht fair, da sie ja keine Kalorien enthalten. Umso spannender war die Frage, ob sich zwischen Gruppe 1 und 2, also Cola versus Milch, Unterschiede zeigen würden, weil Cola und fettarme Milch rein kalorienmäßig nahezu identisch sind. Die im Experiment verwendete Cola enthielt pro Liter 440 Kalorien, die Milch sogar etwas mehr. 460 Kalorien. Und tatsächlich, nach einem halben Jahr zeigten sich markante Unterschiede zwischen den Gruppen. So waren bei den Cola-Versuchskaninchen, genau wie es die Stoffwechselmodelle vorhersagen, die Triglyceride im Blut um 32% in die Höhe geschossen und das Gesamtcholesterin war um 11% gestiegen, während sich bei den anderen Gruppen in dieser Hinsicht nichts verändert hatte. Noch krasser fiel der Unterschied aus, als man die Leber untersuchte. Bei den Cola-Testpersonen war die Fettansammlung in der Leber im Vergleich zur Milchgruppe um 143% angestiegen. Die Gesamtfettzunahme war zwar bei allen Gruppen ähnlich, jedoch hatte die tägliche Cola für eine Expansion spezifisch des inneren Bauchfetts gesorgt. Wenn die VLDL-Transportbojen mit ihren Triglyceriden im Körper hausieren gehen, um ihr Fett zu verteilen, laden sie das Fett anscheinend besonders gern dort ab, wo es nicht hingehört und Schaden anrichtet. Kurz zusammengefasst sprechen die gesammelten Befunde für folgende Kaskade. Erstens. Eine dauerhaft zuckerreiche Nahrung führt zur Verfettung der Leber. Die Leber wird daraufhin unempfindlich gegenüber dem Hormon Insulin. Zweitens. Die Leber versucht, das überschüssige Fett wegzuschaffen und verfrachtet die gebildeten Fettmoleküle mit Hilfe großer, mit Triglyceriden vollgepackter Transportpartikel wie LDL unter anderem zu den Muskeln, die in der Folge ebenfalls verfetten und insulinresistent werden. Drittens. Als Antwort auf die Insulinresistenz hebt die Bauchspeicheldrüse die Insulinproduktion an. Es zirkuliert mehr Insulin im Blut. Das Risiko für allerlei Altersleiden, von Übergewicht bis Krebs, steigt. Viertens. Die überschüssigen Fette der Leber werden zudem in der Bauchregion abgeladen. Das Bauchfett entzündet sich und treibt mit den schädlichen Entzündungsstoffen die Insulinresistenz und die Entwicklung der Alterskrankheiten weiter voran. Fünftens. Im Verlauf ihrer Tour durch den Körper verwandeln sich die ausgesprochen dicken VLDL-Partikel in kleine LDL-Partikel, SDLDL, die sich teils in unseren Arterienwänden sammeln und sie verstopfen. Das Infarktrisiko verschärft sich abermals. Wir sprechen also von einem regelrechten Leidensbündel, bestehend aus, im Kern, Leberverfettung, Insulinresistenz, Diabetes, Übergewicht und einem stark erhöhten Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko. Dass sich diese verheerende Stoffwechselhavarie vorrangig auf den Fructose-Teil des Zuckers zurückführen lässt, legen weitere Experimente nahe, darunter eines, bei dem man zwei Gruppen von Testpersonen 10 Wochen lang dreimal täglich entweder ein Glas mit reichlich Glucose oder mit Fructose verabreichte. Nach 10 Wochen hatten zwar alle Teilnehmer zugenommen, ein näherer Blick aber offenbarte erneut drastische Unterschiede zwischen den Testgruppen. So hatten sich die überschüssigen Kalorien bei der Glucosegruppe in Form von Fett direkt unter der Haut abgelagert, dort wo Fett gespeichert werden sollte. Bei der Fructosegruppe war der Großteil der Extrakalorien ins innere Bauchfett eingelagert worden. Die Fructose hatte außerdem zu vermehrter Fettbildung in der Leber geführt, zu Insulinresistenz. Und je mehr Wochen auf der Fructose-Diät ins Land gingen, desto höher war unter anderem der gefährliche SDLDL-Wert geklettert. All dies zeigte sich nicht in der Glucosegruppe.